Zweiter Teil. 6. Ich entschloss mich zu bleiben. Es war nicht wegen dem Kartenabreißer, den ich nicht mehr in seinem Kino aufgesucht hatte, sondern wegen der Möglichkeit von Kartenabreißern. Ich wusste, was mich zu Hause erwartete. Es war mehr, als ich jemals in der Stadt zu erwarten hatte. Aber es war ausgeschlossen, dass mich etwas erwartete, was ich noch nicht kannte. Dachte ich jedenfalls, und ich meinte, ich könnte ohne diese Möglichkeit nicht leben. Über der Nachkur war es Sommer geworden. Ich ging wieder zur Arbeit und fand eine gewisse Befriedigung darin. Meine Ärztin erklärte mir, dass ich eben kein Typ fürs Feiern wäre. Sie schien erleichtert, dass ich mich wieder gefangen hatte. Ich erfuhr, dass es im Betrieb kriselte. Entlassungen wären geplant. Ganze Produktionsbereiche sollten stillgelegt werden. Man wusste bloß noch nicht welche. Meine Mutter meldete sich. »Du müsstest die Rosen sehen«, sagte sie. Sie erzählte, dass die Leute vor dem Haus stehen blieben und auf ihre Rosen zeigten. Ich wusste, wie sie aussahen. Sie waren dunkelrot und kleinblütig, und sie blühten bis in den späten Oktober. Ich konnte aber nicht sehen, was sich für mich ändern sollte, wenn ich die Rosen pflegte. »Hast du schon mal eine Rosenschere in der Hand gehabt?«, fragte meine Mutter. »Täglich«, schnitt sie die abgeblühten Köpfe ab und zwang die Stauden damit, neue Knospen zu treiben. Ihre Hände waren schwielig und zerkratzt, denn sie lehnte Handschuhe bei der Gartenarbeit ab. »Sie blühen sich völlig aus«, sagte sie, stolz, dass es ihr gelang, sie zum Ausblühen zu zwingen. Tatsache war, dass ich gegenwärtig Schwierigkeiten hatte, überhaupt etwas in die Hand zu nehmen. Der Sommer machte mich müde und gereizt. Betriebsferien standen bevor. Ich hatte nichts gebucht und mich um nichts gekümmert. Wahrscheinlich lief es darauf hinaus, dass ich bei meinen Eltern reinschaute, als Gast, versteht sich, und versuchte, mich im Garten ein bisschen nützlich zu machen. Aber meine Mutter war durchaus nicht begeistert. Nicht,
die Kellerräume sollten geweißelt werden,
aber es passte ihr schlecht. Ihr hatte sich allerlei vorgenommen,
sie die Beete einebnen und Rasen sehen lassen, damit sie nicht mehr so viel Arbeit hatte.
Ich sah nicht ein, wieso ich ihr nicht zur Hand gehen konnte, wenn der Maler und der Gärtner da waren. Aber sie war stur. Vater ginge es nicht gut, meinte sie vieldeutig. Da könnte sie sich nicht auch noch um mich kümmern. Ich empörte mich, weil mir keiner etwas gesagt hatte. Aber sie blieb vage. Vater war eben nicht mehr der Jüngste und er war sehr gealtert in der letzten Zeit. Es hatte sich auch Zipperlein eingestellt, die Leiden des älteren Herrn. Er würde sich behindert fühlen, wenn ich da war, denn er musste ständig wohin. »Fahr an die See«, meinte sie vernünftig, »und spann mal richtig aus.« Ich hatte vom Winter noch etwas nachzuholen, trotz Pyrmont, und da hatte sie natürlich recht. Im Klartext hieß das, »Du hast deine Pflege gehabt, jetzt habe ich meine, hüte dich, mir in die Quere zu kommen.« »Es ist nicht mehr viel mit ihm los«, sagte sie plötzlich vertraulich. »Weiß der Himmel, wieso sie von ihrem hohen Ross herunterkam und ihn schlecht machte.« Sie wusste damals noch nicht, dass er einen inoperablen Prostatakrebs hatte und brauchte es mir nicht eigens zu verschweigen. Aber sie ahnte, dass es ernst war, und es schwindelte ihr angesichts der Freiheit.
Sie schimpfte noch auf ihn, weil er nörgelig und unbeweglich war und sie aus purer Bequemlichkeit, wie es schien, in die gewohnte Sommerreise in die Berge brachte.
Aber schon holte sie die Handwerker ins Haus und besprach sich mit ihnen, ohne ihn nach seiner Ansicht zu fragen.
und seltsamerweise kümmerte es sie kein bisschen, ob er durch den Lärm im Keller gestört oder durch die Anwesenheit fremder Leute geniert wurde. Sie entwickelte Feldherrenqualitäten, wenn es darum ging, Besorgungen zu machen, während ihr Mann beim Doktor saß, um möglichst wieder zurück zu sein, wenn nach der peinlichen Untersuchung noch ein paar allgemeine Worte gewechselt wurden. Oder die Rosen zu schneiden, während er vor dem Fenster ein Nickerchen machte und wieder bei ihm zu sein, wenn er aufwachte und schneller hinaus musste, als ihn seine eingeschlafenen Glieder tragen wollten. Sie hatte sich auf den Milch- und Käsewagen eingestellt, der die abgelegenen Wohnstraßen abfuhr, und auf den Wurst- und Fleischwagen, der zweimal die Woche vorbeikam, und auf den Eiermann, der zur ungünstigen Mittagszeit klingelte. Früher hatte sie sich über die Leute lustig gemacht, die sich auf diese genügsame Weise verproviantierten. Sie ließen sich vom Kaufmann vorschreiben, was sie kaufen sollten, meinte sie. Aber da sie keinen Führerschein hatte und sich nicht traute, auch nur eine Stunde von zu Hause wegzugehen, hatte sie sich eben arrangiert. Zum Arzt fuhren sie per Taxischein, und während ihr Mann im Wartezimmer saß, rannte sie zur Post und zur Bank, um zu erledigen, was das Nötigste. »Ich könnte dir helfen«, sagte ich, »einholen, einfrieren, was du willst.« Unternehmungslust befiel mich. »Wir könnten mal wieder richtig einsorgen«, sagte ich. Aber sie winkte ab. Sie hatte sich eine kleine Infrastruktur aufgebaut, hier einen Kaufmann, der ihr die Bestellungen ins Haus brachte, dort eine Nachbarin, die ihr gelegentlich etwas zur Post mitnahm. Und sie dachte gar nicht daran, sie mühsam an geknüpften Kontakte wieder einschlafen zu lassen, nur weil es ihre Tochter einfiel zu kommen. Ich erzählte ihr von den Gerüchten im Betrieb. Betriebsratsmitglieder munkelten sogar, dass die Produktion nach den Ferien gar nicht wieder aufgenommen würde. Wahrscheinlich warten sie nur die Ferien ab, um in Ruhe den Konkurs abwickeln zu können, sagte ich. Meine Mutter erregte sich. Geh der Sache nach, forderte sie. Lass nicht locker, die müssen merken, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Mit deiner Qualifikation hast du ein Recht auf Informationen. Sie hielt es für ausgeschlossen, dass ich bei meiner Qualifikation Schwierigkeiten haben könnte, einen neuen Job zu finden. Aber ich war immer noch in demselben Betrieb, in dem sie seinerzeit ausgebildet worden war, und der drohende Wechsel machte ihr Angst. Es ist ja noch gar nichts raus, beruhigte ich sie. Aber sie hörte nicht mehr zu. Wenn alle Stricke reißen, musst du eben wieder zurückkommen, sagte sie entschlossen. Vater hat immer noch ausgezeichnete Beziehungen. Er soll lieber sehen, dass er wieder auf die Beine kommt, sagte ich. Ich komm schon zurecht. Morgen muss er ins Krankenhaus, sagte meine Mutter besorgt. Er sollte noch einmal gründlich untersucht werden. Sie hatte das Unternehmen bis ins Einzelne geplant. Aber sie war trotzdem aufgeregt und wusste, dass sie die Nacht nicht schlafen würde. Die Warterei im Krankenhaus war das Schlimmste. Er würde 100 Mal hinaus müssen. Wenn sie ihn nur erst wieder in seine gewohnte Ordnung hätte. Am nächsten Abend rief sie an. Ich war müde. Ich hatte mich im Betrieb umgetan. Die Leute vertrieben sich die Zeit mit der Lektüre von Stellenanzeigen, aber keiner konnte mir etwas Genaueres sagen. Was ist los? Fragte ich. Haben Sie etwas Genaueres gesagt? Ja, sagte meine Mutter fest. Es ist schon zu weit fortgeschritten und er will absolut nicht, dass noch etwas gemacht wird. Weißt du, fügte sie gedämpft hinzu, ich bin ja so froh, dass wir wieder zu Hause sind. Da wird er nicht bleiben können, sagte ich schrill. Mutter murmelte etwas wie, das wollen wir erst mal sehen. In ihrem Kopf war der Organisationsplan schon fertig. Sie hatte mit dem Hausarzt telefoniert und er hatte unvorsichtigerweise seine Hilfe zugesagt. Er würde bald täglich kommen müssen, aber er behauptete, er würde es tun. Hast du es denn gewusst? Fragte ich. Nein, aber sie hatte es geahnt. Es war ihr nicht beizukommen. Jetzt, wo es heraus war, war sie auch ganz ruhig. Ich sollte zusehen, dass sich meine Arbeitsverhältnisse klärten. Sie kam vorerst zurecht. Vater meint, du sollst dich beim Arbeitsamt erkundigen, ob sie dich nicht auf EDV umschulen können. Ich behauptete, daran hätte ich auch schon gedacht. Ich hätte hinfahren sollen, aber ich fuhr nicht. Ein paar Tage schwankte ich, was die Einschätzungen der Krankheit meines Vaters anging. Sollte ich mich Mutters Ansicht anschließen, dass es vor allem galt, Ruhe zu bewahren und möglichst so weiterzumachen wie bisher? Oder sollte ich mich auf die Seite meines Vaters schlagen und sie zwingen zuzugeben, dass mit ihm etwas Unerhörtes geschah? Natürlich tat ich gar nichts. Ein paar Mal fasste ich dies Unerhörte selber versuchsweise ins Auge, weil es sich ja doch erlebt hatte und die Versuchung spürte, mich zu erinnern und mitzutun. Aber ich schaffte den Gedanken wieder beiseite. Stattdessen meldete ich mich zu einem Sommerkurs in EDV an, wie mein Vater geraten hatte, und war mit einem Schlag alle Urlaubssorgen los. Wenige Tage vor den Ferien fand endlich die erwartete Betriebsversammlung statt. Der Betriebsrat behauptete, die Leute wollten Klarheit haben, ehe sie in die Ferien fuhren. Die Betriebsleitung sollte die Karten auf den Tisch legen, vielleicht lag es an dem sommerlichen Wetter und an der allgemeinen Urlaubsfreude. Jedenfalls herrschte im Saal eine optimistische Stimmung, die durch keine Zahlen gedrückt werden konnte, und der Vertreter der Betriebsleitung hatte leichtes Spiel. Ich interessierte mich für einen der Redner, der versuchte, die Belegschaft zu mobilisieren. In der Kantine saßen wir zufällig an einem Tisch. »Sie sind wie vernagelt«, ereiferte er sich. »Sie denken an die Ferien«, behauptete ich. Er lachte böse. »Und Sie, denken Sie auch an die Ferien?« Ich wurde verlegen, weil ich doch schon dabei war, mich abzusetzen. Aber er fand das mit dem EDV gut, obwohl er es im Prinzip natürlich ablehnte, dass jeder eine Privatlösung suchte. Aber jedenfalls hatte ich kapiert, worum es ging. Es stellte sich heraus, dass er auch nicht wegfuhr. Seine Frau lag mit vorzeitiger Wehentätigkeit im Krankenhaus. Er wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Das fing ja gut an mit dem Kindersegen. Aber seine Ansicht war hier natürlich gar nicht gefragt. Er wusste noch nicht, wie er sich die Zeit in den Ferien vertreiben sollte. Er konnte ja nicht ständig im Bett seiner Frau sitzen oder vor der Firma Wache schieben, damit die Firmenleitung sich nicht erdreistete, etwas Unangekündigtes zu tun. Was seine berufliche Zukunft anging, so hatte er es als Betriebsrat natürlich schwer. Vielleicht konnte ihm seine Gewerkschaft behilflich sein. Immerhin hatte er sich ganz schön exponiert. Er wollte sich einmal melden in der trüben Zeit. Wir konnten zusammen baden gehen, damit wir nicht so käsig aussahen, wenn die anderen von Mallorca zurückkamen. Unwillkürlich nahm ich den Kopf höher und warf einen Blick rings über die vollbesetzten Tische der Kantine. Das lief ja alles wie geschmiert. Der Betrieb machte dicht, aber ich brauchte mich vor den Ferien nicht zu fürchten. Ich gab ihm meine Telefonnummer und beschloss in kürzester Zeit eine Superexperte in EDV zu werden. Er meldete sich nicht. Aber ich hatte Oberwasser. Ich lernte EDV und verguckte mich in einen Dozenten, einen Informatiker der ersten Stunde, der von den anderen eher abgelehnt wurde, weil er auf ihre praktischen Interessen nicht genügend Rücksicht nahm. Es schien mir, als widmete er mir mehr Aufmerksamkeit als den anderen. Ich genoss die Leichtigkeit, mit der ich seinen Anführungen folgen konnte. Und da ich mich jeden Tag hübsch anzog, weil der Betriebsrat ja immer noch ausstand, zweifelte ich keinen Moment, dass er sich in mich verlieben musste. Ich ließ den Schlaf nicht über mich Herr werden, stand morgens frühzeitig auf und ging nach dem Kurs tatsächlich baden, weil die Sonne meine Haut gut tat und weil ich immer noch das Gefühl hatte, am Strand verabredet zu sein. Ich nahm meine EDV-Unterlagen mit und breitete sie auf der Decke aus, damit nur ja keiner auf den Gedanken kam. Ich lernte wie der Teufel. Und wenn ich richtig müde war, ausgehungert und verbrannt, fuhr ich nach Hause, in der unbestimmten Erwartung, dort jemanden anzutreffen und in der bestimmten, dass der nächste Tag nicht mehr weit war und ich mit meiner frisch erworbenen Bräune und meinen frisch erworbenen Kenntnissen Furore machen würde. So ging der Sommer ins Land. Ich war wieder mager geworden, weil ich tagsüber nicht aß und überhaupt vor lauter Erwartung schlecht essen konnte, aber ich war lebendig und voller Unternehmungsgeist. Nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, weil das Dröhnen der Lastwagen und der hohle Gesang der Nachtschwärmer bis in mein Zimmer drang, machte ich Zukunftspläne. Ich tastete mich an die Möglichkeiten heran, dass die Firma, mit der mein Leben in der Stadt mir bis dahin untrennbar verknüpft schien, aufhören könnte zu existieren. Ich staunte, dass der Gedanke mich kalt ließ. Ich war nicht scharf darauf, dem Betriebsratmitglied in der Kantine zu begegnen, wenn er glücklicher Vater geworden war und seiner Frau die Mätzchen vergeben hatte. Außerdem hegte ich die größte Erwartung hinsichtlich der Aussichten, die mir meine neue Qualifikation eröffnete. Der Dozent würde mich fördern, er würde mich empfehlen und vielleicht würde er mich sogar für ein Lehramt an seiner Akademie vorschlagen. Dann wäre ich in seiner Nähe, wenn ich meine Berufserfahrungen an diesem neuen Arbeitsplatz auch nicht verwenden konnte. Und das war immerhin schade. Eigentlich schwebte mir so etwas wie eine höhere Kombination meiner bisherigen Tätigkeiten und meiner EDV-Ausbildung vor. Vielleicht konnte ich mich sogar an eine Fachhochschule bewerben. Die interessierten sich für Leute mit Berufserfahrung. Außerdem hieß es, dass bei gleicher Qualifikation Frauen bevorzugt würden. Ich war eine Frau und ich war irrsinnig qualifiziert. Freilich, um den Dozenten, der so elegant mit dem Computer spielte, tat es mir ewig leid. Aber ich würde neue Freunde finden, nicht nur unter den Kollegen, sondern auch unter den Schülern. Zum ersten Mal dämmerte mir etwas von der Möglichkeit einer ungleichen Beziehung. Schließlich war ich selbstständig und berufsorientiert und hatte die kleinen Mädchenattitüden dieses sich anlehnen und nach oben schielen nicht nötig. Sicherlich würde ich mich nicht mehr binden. Zwar war ich leichter verliebt als je, aber mein Herz war dürr. Und woher sollte ich den Mut nehmen, die Zutraulichkeit, die Geduld? Aber ich konnte mich natürlich dem einen oder anderen zuwenden, wenn er mir gefiel. Von Anfang an würde ich darauf achten, dass er sich nicht etwa anlehnte. Eine erzieherische, emanzipatorische Wirkung würde von mir ausgehen. Ich würde es nicht zulassen, dass sich nie jemand wieder in mein Privatleben einnistete. Ich würde das Privatleben abschaffen und mit Sack und Pack ins Büro ziehen. Ich hatte die tollsten Sachen gehört von Leuten, die ihren Schlafsack im Büroschrank aufbewahrten, und wenn sie ihre Akten aufarbeiten wollten, dann taten sie das, unbekümmert darum, ob sie die letzten Straßenbahnen erreichten oder nicht. Mehr als einmal ging es auf den Morgen zu, ehe ich einschlief. Erst gegen 4 oder halb 5 drang frische Luft in mein Zimmer und kühlte die erhitzte Haut und den wirren Kopf. Ich glättete das Kopfkissen, das ich für die harten Falten an Kinn und Hals verantwortlich machte, und schob es vorsichtig unter den Kopf. Ich zog die Bettdecke hinauf, die ich im Eifer des Nachdenkens heruntergestrampelt hatte, und schnupperte nach der Wärme, die von unten heraufstieg. Vom Nachttisch blinkten die Leuchtzahlen des Radioweckers und signalisierten, dass ich in 2 Stunden geweckt wurde. Doch der Gedanke schreckte mich nicht. Ich spürte, wie die Wärme hinaufstieg, und wusste, dass ich in jedem Moment einschlafen würde. Für einen Moment sah ich mich auf der Innenseite des Schlafs und nahm mich selbst im Zustand der Erholung wahr. In meinem Kopf war es klar. So klar, dass ich von daher keinerlei Schlaf gebraucht hätte. Aber dann schlief ich doch ein. Und ausgerechnet im Moment der größten Klarheit. Ich spürte noch, wie sie eine leuchtende, körperhafte Gestalt annehmen. Und dann war ich weg.